NDR Info. Shabbat Shalom.
Am Mikrofon Almut Engelin. Guten Abend und herzlich willkommen. Ein bewegender Moment gestern in der liberalen Synagoge Etz Chaim in Hannover. Zwei neue Rabbiner wurden ordiniert und Kantor Asaf Levitin in sein Amt eingeführt. Wir stellen ihn gleich vor. Doch zunächst unser Interview. Was kann, was darf ein jüdischer Arzt tun, wenn ein todkranker Patient darum bittet, erlöst zu werden? Dieser Frage geht ein sehr gehaltvolles kleines Buch nach mit dem Titel »Jüdische Positionen zur Sterbehilfe«. Herausgegeben hat es Rabbinerin Elisa Klapek im Rahmen einer neuen Reihe zu sogenannten Kernfragen. Es macht deutlich, wie kontrovers auch im Judentum die Positionen sind. Einer der Autoren ist Stefan Probst. Er ist Oberarzt am Klinikum Bielefeld und leitet dort die Abteilung, die unter anderem für die Palliativmedizin zuständig ist. Das heißt, dort geht es um jene ärztliche Betreuung, die nicht mehr auf Heilung gerichtet ist, sondern darauf, dass es dem schwerkranken Patienten so gut wie möglich geht. Stefan Probst ist praktizierender Jude. Herr Dr. Probst, Gott sei der Eigentümer allen Lebens, heißt es in den jüdischen Quellen. Sie zitieren den jüdischen Medizinethiker Yves Nordmann, der aus diesem Grundsatz ableitet, dass grundsätzlich alle Patienten unabhängig von ihrem Zustand mit Nahrung, Flüssigkeit, Sauerstoff und anderen lebenserhaltenden Elementen versorgt werden müssen, auch wenn diese Elemente auf unübliche Weise verabreicht werden müssen. Zitat Ende. Das heißt im Klartext Venenkanülen und Magensonden auch im Sterbeprozess. Stimmen Sie dem zu?
Nun, das ist eine Position, die man weit verbreitet findet, aber man muss immer sehr genau auf die Einzelfälle schauen, mit denen man es zu tun hat, und man darf nicht vergessen, dass es neue Erkenntnisse in der Medizin gibt, dass genau diese Maßnahmen, von denen man denkt, dass sie lebensverlängernd sind, tatsächlich Leid verstärken oder beginnen, Leid zu schaffen für die Patienten am Lebensende und unterm Strich überhaupt nicht Leben verlängern, also das, was man erreichen möchte. Dazu sind diese Maßnahmen in der Vielzahl der Fälle überhaupt nicht geeignet und was anderes lösen sie aus, nämlich Leid am Lebensende, was wir eigentlich um jeden Preis auch verhindern wollen.
Das heißt also, gerade auch in der Argumentation für lebensverlängernde Maßnahmen herrscht offenbar oft Unkenntnis, aber grundsätzlich kann es doch tatsächlich häufiger mal das Dilemma geben, dass Ärzte, und das ist ja dann auch für jüdische Ärzte dramatisch, wählen müssen zwischen dem Gebot, Leben zu erhalten, was im Judentum mit das höchste Gebot ist, und dem ebenso jüdischen Gebot der Nächstenliebe, einem Menschen zu helfen, der sehr schwer leidet und den man eben vielleicht nicht schmerzfrei halten kann. Gibt es dafür Antworten aus den jüdischen Quellen für so ein Dilemma?
Die jüdischen Quellen helfen uns Ärzten, hierzu pragmatischen Entscheidungen zu finden, denn die jüdischen Quellen sagen ganz klar und sehr deutlich, dass wir das Leben verlängern sollen, dass wir aber auch einen unumkehrbar tödlich verlaufenden Prozess, also der Sterbeprozess, der begonnen hat, nicht künstlich in die Länge ziehen dürfen. Der Talmud und die rabbinischen Schriften sind voll von Belegstellen, die wir für diese Argumentation zu Rate ziehen können. Es hat sehr auch mit der Würde zu tun, die ist in der modernen Medizinethik eines der führenden Prinzipien, und die Würde ist auch ein Leitthema in der talmudischen Diskussion, und es ist sehr spannend zu sehen, dass man in der talmudischen Zeit, wo auch die Todesstrafe noch praktiziert wurde, es auch eine ganz klare Vorgabe gab, dass der zum Tode Verurteilte einen humanen Tod erhält, also dass er ein Anrecht darauf hat, einen würdigen Tod zu bekommen. Und Rashi hat das interpretiert, dass das ein schneller Tod sein soll, kein künstlich in die Länge gezogener Tod. Und es gibt amerikanische liberale Rabbiner, die die Frage gestellt haben, wie kann es sein, dass ein zum Tode verurteilter Verbrecher sichergestellt bekommt und garantiert bekommt, dass er einen schnellen, gnädigen Tod bekommt, aber unschuldig leidende, kranke Menschen letztlich dazu verurteilt sind, einen langsamen, qualvollen Sterbeprozess aushalten zu müssen, aus falschem Verständnis dieser Verpflichtung zum Leben.
Das heißt, das jüdische Gesetz fordert keinesfalls, Leben um jeden Preis zu verlängern.
Auf keinen Fall. Und auch orthodoxe rabbinische Autoritäten wie Moshe Feinstein sagen ganz klar, dass die Freiheit von Schmerzen und von Leid einen höheren Stellenwert hat als Überleben um jeden Preis.
Unheilbar Kranke mit schweren Schmerzen wünschen sich ja oftmals eine Sedierung, sodass sie sich quasi in den Tod hineinschlafen können. Können Sie das als Arzt und gläubiger Jude demnach mittragen?
Absolut. Es ist ohnehin eine Maßnahme, die eher selten durchgeführt werden muss, aber es ist eine Ultima Ratio, die als Option zur Verfügung steht und das hilft vielen Patienten auch unbegründete Ängste zu verlieren. Und wenn Situationen kommen, wo tatsächlich Symptome nicht kontrollierbar sind und das sind nicht nur Schmerzen, das kann auch Luftnot sein, es kann auch Panik und Angst sein, ist es eine Methode, auf die sich Patienten einlassen können und sagen, das hilft mir, meine Würde im Lebensende zu bewahren. Und es ist auch keine Methode, die künstlich das Leben verkürzt. Im Gegenteil, wir sehen, wenn wir Patienten so behandeln und der ganze Stress weggenommen wird, ist es ein friedlicheres Sterben. Und diese Patienten leben meistens sogar etwas länger als Patienten, denen dies vorenthalten würde.
Das war Dr. Stefan Probst. Er ist Co-Autor des Buches »Jüdische Positionen zur Sterbehilfe«, herausgegeben von Rabbinerin Elisa Klappek. Es ist bei Hendrich und Hendrich erschienen und kostet 16,90 Euro. Im Anschluss an unsere Sendung wird Rabbiner Aharon Rahn-Wernikowski aus Mainz den Wochenabschnitt der Tora der 5 Bücher Mose auslegen. Doch zunächst der Nachrichtenüberblick.
Der Bundesgerichtshof hat erstmals einen in Auschwitz tätigen SS-Mann des Mordes für schuldig befunden, ohne ihm ein einzelnes Tötungsdelikt zuordnen zu können. Mit einem am Montag veröffentlichten Beschluss bestätigte der BGH die Verurteilung des früheren Buchhalters und Wachmannes Oskar Gröning wegen Beihilfe zum Mord in 300.000 Fällen. Nebenkläger begrüßten die Entscheidung als wichtige Korrektur der früheren Rechtsprechung. Der frühere SS-Mann Gröning war im Juli 2015 vom Landgericht Lüneburg zu 4 Jahren Haft verurteilt worden. Die britische Regierung will künftig den Wachdienst vor jüdischen Einrichtungen finanzieren. Innenministerin Amber Rudd sagte, die Zahl von 924 Berichten über antisemitische Angriffe gegen jüdische Synagogen, Schulen, Universitäten und Kindertagesstätten im vergangenen Jahr zwinge zu dieser Maßnahme. Es sei die höchste gemeldete Zahl derartiger Übergriffe in den vergangenen 30 Jahren. Bisher zahlen etwa die Eltern von Schülern der 39 staatlich finanzierten jüdischen Schulen in Großbritannien selbst für Sicherheitsmaßnahmen. Die bewegenden Äußerungen einer Holocaust-Überlebenden zur anstehenden Präsidentenwahl in Österreich haben im Internet eine Welle der Zustimmung ausgelöst. Inzwischen wurde das Video der 89 Jahre alten Wienerin, die sich nur Gertrude nennt, im Netzwerk Facebook weit über 3 Millionen Mal angeklickt. Darin ruft sie junge Menschen eindringlich dazu auf, wählen zu gehen und ihre Stimme nicht dem rechtspopulistischen Kandidaten Norbert Hofer zu geben. Dessen Partei, die FPÖ, versuche, das Niedrigste aus den Leuten herauszuholen, sagt die 89-Jährige in dem Video. Besonders störe sie die Beleidigung und das Schlechtmachen anderer, das habe sie schon einmal erlebt. Gertrude wurde im Alter von 16 Jahren mit ihrer Familie ins Konzentrationslager Auschwitz gebracht. Ihre Eltern und Geschwister wurden ermordet. Der grüne Präsidentschaftskandidat Alexander Van der Bellen hatte das Video der Holocaust-Überlebenden in der vergangenen Woche auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht. In der Synagoge der liberalen jüdischen Gemeinde Hameln wurde heute Rabbinerin Ulrike Offenberg feierlich in ihr Amt eingeführt. Ulrike Offenberg wurde zunächst am Abraham-Geiger-Kolleg in Potsdam ausgebildet, wechselte dann an das renommierte Hebrew Union College in Jerusalem und wurde dort vor 2 Wochen ordiniert. Soweit die Meldungen.
Etwa 250 Menschen haben gestern in der Synagoge der liberalen jüdischen Gemeinde Hannover ein besonderes Ereignis gefeiert. Erstmals in der Geschichte Niedersachsens wurden in der Landeshauptstadt 2 Rabbiner ordiniert und ein jüdischer Kantor in sein Amt eingeführt. Am Potsdamer Abraham-Geiger-Kolleg haben sie ihre Ausbildung abgeschlossen. Die Präsidentin der Central Conference of American Rabbis, Rabbinerin Denise Eger, war eigens aus Los Angeles angereist und auch Ministerpräsident Stefan Weil und sein thüringischer Kollege Bodo Ramelow waren dabei. Für Hannover war ein Mann von besonderem Interesse. Der Opernsänger Asaf Levitin erhielt seine Anerkennung als Kantor und wird in Zukunft Vorbeter in der Synagoge der liberalen jüdischen Gemeinde in Hannover sein. Gerald Bayrott stellt Asaf Levitin vor.
Adonai Malach, Geoslave. jüdischer Kantor in Deutschland zu sein, das war Asaf Levitin nicht in die Wiege gelegt. Vor einer Gemeinde zu stehen und vorzubeten, war nicht sein Kindheitstraum. Schon früh interessierte sich der Sohn einer Klavierlehrerin für Musik. Er lernte Schlagzeug, spielte Saxophon und Klarinette und begann während seiner Militärzeit in Israel zu singen.
Und dann ging's richtig los. Also mit dem Gesang habe ich mich schon gefunden.
Er wurde Opern- und Konzertsänger, aber an eine Karriere als Kantor dachte er nicht.
Aus meinen Tränen sprießen viel blühende Blumen hervor.
Und dennoch, heute spricht der 44-Jährige über seine Kantorentätigkeit, als hätte er nie etwas anderes getan.
Das ist nicht nur, man macht ein Konzert, kriegt ein Kompliment, geht nach Hause, sondern man trifft sich wieder, nächste Woche oder in ein paar Tagen oder so. Und plötzlich ist das wirklich eine Bindung, die ein sehr tiefes Gefühl von Zugehörigkeit verleiht. Und das hat mich immer mehr fasziniert.
Der jüdische Gottesdienst besteht aus einem Wechselspiel von Kantor und Gemeinde. Der Kantor oder Vorbeter ist nach jüdischem Verständnis ein Botschafter der Gemeinde vor Gott. Er spricht und singt viele Gebete stellvertretend für alle. Zu den wichtigen Gebetstexten gibt es eine Fülle unterschiedlicher Melodien.
Du musst auch die Gemeinde animieren, mitzusingen. Du musst hören, was sie kennen, was möchten sie.
Für einen Kantor, der wie Asaf Levitin in einer liberalen Gemeinde arbeitet, stellen sich noch einmal ganz besondere Herausforderungen.
Die Liberalen wollen beispielsweise nicht nur Gott unser Väter, sondern auch unsere Mütter sagen. Und ich bin auch mittlerweile absolut dafür. Nur keiner hat Silben gezählt, ja? Und man sagt, ja, wir beten aus diesem Buch, okay, beten wir aus diesem Buch und dann kommt, aber es gibt noch 5 Silben. Was soll ich damit machen? Also ich kann irgendwie so ja, singen, aber die Melodie, die ich kenne, ist dafür eigentlich nicht geeignet. Und dann entweder quetscht man sich rein oder man komponiert was Neues.
Das hat Asaf Levitin getan. So hat er zum Beispiel einen Mishnah-Text vertont, den Juden jeden Tag beim Morgengebet rezitieren. Hier singt er ihn zusammen mit der Gruppe Die drei Kantoren. In dem Mishnah-Vers geht es um lauter Dinge, von denen man nicht genug tun kann. Wohltätigkeit, Erscheinen im Tempel, Liebeswerke und Torahlernen. Immer noch ist Asaf Levitin begeistert, wie viel man in der großen Welt der jüdischen Musik entdecken kann.
Das ist unfassbar, wie viel. Man kennt das gar nicht. Und das interessiert mich, dass man das langsam auch kennt.
Asaf Levitin wird Kantor der liberalen jüdischen Gemeinde Hannover. Gerald Bayroth stellte ihn vor. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die angekündigte Auslegung des Wochenabschnitts der Tora der 5 Bücher Mose von Rabbiner Aharon Ran-Wernikowski aus Mainz.
Am kommenden Shabbat wird in den Synagogen der Wochenabschnitt Toldot gelesen. In diesem Wochenabschnitt geht es dann um die Geschichte Isaaks, seiner Frau Rebekka und ihrer beiden Söhne Jakob und Esau. Im Alter von 40 Jahren heiratet Isaak die junge Rebekka. Als Isaak 60 Jahre alt ist, wird Rebekka schwanger und bekommt Zwillinge, 2 Jungen. Esau, der Erstgeborene, entwickelt sich zu einem geschickten Jäger, während sein Bruder Jakob seine Zeit im Zelt verbringt. Eines Tages kommt Esau hungrig von der Jagd und verlangt von dem Essen, welches Jakob zubereitet hat. Jakob nutzt die Gelegenheit, um von Esau das Erstgeborenenrecht abzukaufen, womit er nun das Privileg hat, als Erbe des Vaters an erster Stelle zu stehen. Esau ist so hungrig, dass er Jakob das Erstgeborenenrecht unter Eid abtritt. Als Esau 40 Jahre alt ist, heiratet er Judith. Isaak, der inzwischen alt und blind geworden ist, trägt Esau auf, ihm ein besonderes Mahl vorzubereiten, um ihn dann zu segnen. Rebekka hört dies und bedrängt Jakob, seinen Vater ein Essen vorzubereiten, um Esau zuvorzukommen und den Segen des Erstgeborenen zu erhalten. Jakob gibt sich vor seinem blinden Vater als sein Bruder Esau aus und erhält durch List den Segen. Als Esau von der Jagd mit seinem Essen in Isaaks Zelt kommt und gesegnet werden will, ist Isaak verwirrt, denn er hat seinen Segen schon erteilt. Esau ist wütend. Er schwört, Jakob zu töten. Rebekka schickt Jakob daraufhin zu ihrem Bruder Lawan, wo er erstmal sicher ist. Bis hierhin die Geschehnisse des Wochenabschnittes. Und nun eine Frage. Jakob betrügt und die Tora ernennt ihn später zu einem der Erzväter, zu einem positiven Protagonisten der Heiligen Schrift. Warum eigentlich? Folgender Vers findet sich in unserem Wochenabschnitt. Und Isaak liebte Esau, denn er aß von seinem Wildbrett, Rebekka aber liebte Jakob. Interessant hierbei ist, dass bei Isaak ein Grund angegeben ist, warum er Esau liebte. Isaak aß von seinem Wild. Esau ehrte also seinen Vater. Er gab ihm zu essen, er diente ihm. Andersherum gesprochen, Esau an sich war kein liebenswerter Mensch, aber er besaß eine liebenswerte Seite, die sein Vater an ihm schätzte. Er ehrte seinen Vater. Bei Jakob aber steht geschrieben, dass Rebekka ihn liebte. Und die Tora begründet diese Liebe nicht. Das heißt, Jakob an sich in seiner gesamten Verhaltensweise, in seiner gesamten Persönlichkeit war ein liebenswerter Mensch. Die Tora muss nicht begründen, warum seine Mutter ihn liebte. Esaus wahren Charakter kennt aber Isaak nicht. Er weiß nicht, dass Esau in Wahrheit für Essen und physischen Genuss sein Erstgeborenenrecht an Jakob verkauft hat. Er weiß nicht, dass Esau in Wahrheit bereit ist, seinen eigenen Bruder zu töten, nachdem dieser seinen väterlichen Segen nimmt. Isaak weiß nur, was er sieht. Dafür aber kann Rebekka, die von der Welt da draußen kommt, die mit ihrem Bruder, dem Betrüger Lawan, außerhalb der Zelte Abrahams aufgewachsen ist, viel besser das Böse identifizieren. Und sie ist es, die bestätigen kann, dass die wahre Liebe Jakob zu gelten hat. Jakob erkämpft sich die Erbschaft zu Recht und nicht zu Unrecht. Shabbat Shalom.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora der fünf Bücher Mose von Rabbiner Aharon Ranwernikowski aus Mainz.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag um 20:30 Uhr auf NDR Info.